Was man nie vergessen darf, was man immer im Hinterkopf behalten muss auf der Käuferseite. Man spricht mit Verkäufern, die haben kein Interesse an M&A, an PE, an dem ganzen Finanzgedöns. Kann denen berechtigterweise auch alles scheißegal sein. Die wollen wissen, was ist mein Lebenswerk für den Käufer wert. Das kleine Beratungshaus, was jedes Jahr 3-4 Transaktionen macht, der hat keine Chance, einen Überblick zu behalten, welcher Search Fund gerade am Markt unterwegs ist, wer im ETA-Bereich gerade was macht, welcher Self-Funded-Searcher da ist, welche Privatperson gerade aktiv ist. Es ist unmöglich für den Berater, das zu monitoren. Man versteht, okay, wenn ich jetzt hier innerhalb von meiner 2 Jahren Suche einen Deal machen möchte, dann kann ich vielleicht nicht nach der viel zitierten eierlegenden Wollmilchsau suchen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Also die steile These, mit der ich starte. First-Time-Buyer suchen den perfekten Deal. Profis suchen ein beherrschbares Risiko.
Würde ich so unterstützen. Denn gerade beim First-Time-Buyer hat man natürlich dann eine relativ romantische Vorstellung im Hinterkopf, nach was für einem Unternehmen man sucht und wie das Unternehmen strukturiert sein soll, in welcher Branche es aktiv sein soll und vor allen Dingen natürlich ein Schema von einem Finanzprofil vor Augen, paart mit einer Bewertungsvorstellung, die für einen irgendwie adäquat ist. Und ich glaube, gerade so im ersten Jahr von der Suche, also wenn wir uns mal auf das Thema Search Funds oder ETA fokussieren, findet da so ein bisschen die Realität dann Einzug und man geht mit einer relativ starren Schablone an die Suche heran. Idealerweise hat man ein klares Bild, wonach man sucht, das ist schon mal wichtig. Stellt dann aber eben fest, wenn man die ersten Unternehmer getroffen hat, dass das vielleicht eine Utopie ist, nach diesem perfekten Unternehmen zu suchen. Mhm. Und dann kommt dann irgendwann auch der Realismus und man versteht, okay, wenn ich jetzt hier innerhalb von meiner 2 Jahren Suche einen Deal machen möchte, dann kann ich vielleicht nicht nach der viel zitierten eierlegenden Wollmilchsau suchen, sondern braucht dann halt ein Unternehmen, was attraktiv ist, wo ich Potenzial erkenne, was ich weiterentwickeln kann, was zu mir passt. Aber das perfekte Unternehmen gibt es nicht. Und auf der anderen Seite, die Profi-Investoren, die du beschrieben hast, die suchen, glaube ich, nicht nach dem perfekten Unternehmen, sondern die suchen nach einem soliden Investment Case und die suchen nach einem Unternehmen, mit dem sie ihre Renditeansprüche oder Renditeerwartungen realistisch erreichen können mit den Werthebeln, die sie zur Verfügung haben. Und die Werthebel variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Aber die wissen, dass es das perfekte Investment als solches nicht gibt und das ist immer eine Abwägung von Chance und Risiko.
Mhm. Mich würde total interessieren, du bist ja vom Fach, also wenn ich es richtig verstehe, dann machst du deines Lebens nichts anderes als sozusagen bist du in diesem M&A, in dieser Szene sozusagen unterwegs. Wenn ich es richtig erinnere, damals noch sozusagen angestellt, Siemens, PwC, das waren so ein bisschen deine Startpunkte auf der Angestelltenseite. Und dann die Drehung in Richtung selber Unternehmer werden, und selber quasi in die aktive Unternehmerrolle. Wie fühlt sich das für dich heute an? Also fühlst du dich in deiner Unternehmerrolle so deutlich angekommen und würdest du sagen, sozusagen die richtige Entscheidung für dich?
Also richtige Entscheidung auf jeden Fall. Für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin aber nicht so ein geborener Unternehmer. Du hast ja häufig junge Menschen, die schon mit Anfang 20 wissen, dass sie mal Gründer werden wollen oder dann vielleicht sogar schon was gegründet haben und während des Bachelorstudiums schon parallel neue Sachen starten oder das Studium abbrechen und direkt das erste Startup gründen. Die gibt es, das sind vermutlich geborene Unternehmer. Das war ich nie. Ich war immer eher so der finanzanalytische Typ, habe Wirtschaftsabi gemacht, war da bin total im BWL und den ganzen Krempel aufgegangen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und kam eher über die Finanzseite und war jetzt weder ein total guter Vertriebler oder Marketingmensch und auch eben nicht unternehmerisch tickend. Das kam dann bei mir im Laufe der Zeit während meiner beruflichen Entwicklung, und du hast gesagt, richtig, ging bei Siemens los, habe dort so ein duales Studium gemacht, Ausbildung zum Industriekaufmann parallel mit dem BWL-Studium, war dort, hatte Glück, eben als beim Finanzhintergrund in der Finanzabteilung von der damaligen Mobilfunksparte, die dann von Siemens ausgekauft und verkauft wurde. Und über diesen Carve-out-Prozess, über den Verkaufsprozess, aber dann im Nachgang auch Integrationsprozess in den damaligen Käufer BenQ aus Taiwan, habe ich dann eben erstmalig eben anhand von einem sehr, sehr großen Carve-out so ein bisschen ins Transaktionsgeschäft hineingeschnuppert und fand das spannend und habe dann für mich aber dann doch relativ schnell gemerkt, dass das Konzernumfeld jetzt nicht unbedingt das ist, wo ich langfristig glücklich werde. Also Finanzhintergrund ja hin oder her, aber Konzern war dann irgendwie nicht so mein Ding. Bin dann, also Fakt ist, wahrscheinlich zu einem anderen Konzern gewechselt, und zwar zu PwC, was ja auch ein Riesenunternehmen ist, aber natürlich als Beratungsunternehmen dann nochmal vielleicht deutlich dynamischer tickend als jetzt ein Konzern wie Siemens, und habe dann dort 6 Jahre lang Transaktionsberatung gemacht immer noch extrem starker Finanzhintergrund, aber natürlich kommst du schon mal so ein bisschen mehr in eine unternehmerisch tickende Rolle rein, wenn du nach hinten raus dann eben auch eigene Accounts aufbaust, eigene Kunden aufbaust, Umsatzverantwortung übernimmst, so ein bisschen mehr unternehmerisches Wirken. Und nach den 6 Jahren dort ging es dann auf die Private Equity Seite weiter. Bin Partner von einem Small Cap, Lower Mid Cap PE-Fonds geworden, und da wurde es dann wirklich deutlich unternehmerischer. Das war ein relativ kleines Team mit einer Handvoll Partnern, und da ging es dann also neben den Direktinvestments auch sehr, sehr stark darum, die Marktpositionierung von diesem Fonds nochmal zu überdenken und aufzuarbeiten und die Markenpositionierung davon zu optimieren. Und da wurde dann das Unternehmergehen dann vielleicht noch stärker geweckt, weil ich da eben auch neben den reinen Finanzanalysen dann immer mehr gelernt habe, noch stärker in Geschäftsmodellen zu denken, in Märkten, in Produkten, in Wettbewerbssituationen, weil du natürlich mit jedem Unternehmen, das du dir anschaust, natürlich versuchst du die Finanzzahlen zu verstehen, ja, und wenn ich mir eine G&V anschaue, die erzählt mir eine Geschichte, aber du überlegst, was kannst du daraus machen und wie tickt der Markt und was sind die Treiber von dem Markt und wie ist der Wettbewerb strukturiert und mit welchen Strategien kannst du in dem Marktumfeld erfolgreich sein. Und das machst du als PE dann ja zigfach jedes Jahr. Nicht nur bei jedem Portfoliounternehmen, wo du ja laufend im Strategieprozess involviert bist, sondern ja auch bei jedem neuen Thema, was du dir anschaust, bei jedem Infomemo, das auf den Tisch kommt, musst du relativ schnell einen Filter für dich finden. Ist das Thema spannend, ist das Thema nicht spannend? Und wenn es spannend ist, dann eben eine Investmentthese, Investmentrational zu entwickeln. So ging es bei mir in der Tat dann immer mehr weiter, dass ich dann ja irgendwann Lust bekommen habe, doch was ganz Eigenes zu machen und eben nicht nur für andere Unternehmen mehr Strategien und Investhypothesen zu überlegen, sondern eben auch für eine eigene Gründung. Ja, und so kam es dann eben 2018 zur Gründung von DealCircle.
Ja, das hört sich so an, als wenn irgendwie so ein bisschen das anfängt, in den Fingern zu jucken, jetzt quasi nicht nur am Seitenrand zu stehen und irgendwie, naja, ich sag mal, den Zahlenteil zu machen und ein bisschen zu supporten, sondern dann irgendwie doch mal aufs Spielfeld irgendwie drauf zu gehen und irgendwie mitzuspielen.
Total. Und das ja auch noch in einem Markt, in dem ich mich in der Tat lange bewegt habe und den ich glaube, ganz gut zu verstehen. Wo wir, also mein Mitgründer und ich damals vor gut 8 Jahren zum Zeitpunkt der Gründung halt auch eine Hypothese hatten, welches Produkt, welche Leistung im Markt eventuell fehlen könnte. Und dann einfach probiert haben, das mit DealCircle gemeinsam zu machen. Ja. Natürlich ist es nochmal was gänzlich anderes, jetzt aus einer Investorenbrille heraus ein Unternehmen zu kaufen, was bereits besteht und weiterzuentwickeln, versus einer kompletten Neugründung. Und weiß auch nicht, ob ich, also wenn DealCircle mal irgendwann vielleicht nicht mehr 100% meiner Zeit, meiner Aufmerksamkeit bedarf, oder wenn man irgendwann einen Exit gemacht haben oder was auch immer, ich weiß nicht, ob ich dann neu gründen würde oder ob ich dann genau sowas machen würde, worüber du ja nachdenkst oder auch viele von deinen Hörern nachdenken, also eben ein Unternehmen dann zu kaufen, ein bestehendes Unternehmen zu kaufen und dann eben weiterzuentwickeln. Das war für mich in der Form damals keine relevante Idee. Mittlerweile sehe ich natürlich die ganzen Fälle, wo wir auch Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Wahnsinnig spannende Unternehmen, wo man dann schnell wieder Ideen hat, was man aus denen noch machen könnte.
Ja. Das ist so ein bisschen die eigene Journey. Seit 16 Jahren Unternehmer, eben bin genau den anderen Weg gegangen. Aus der Ausbildung heraus, direkt ins Tun und ins Handeln. Und ich habe immer ein bisschen gesagt, für mich, ich schule mich in meine eigene Unternehmeruniversität ein, indem ich sozusagen mich ins kalte Wasser schmeiße und mal einfach mich selbstständig mache. Daraus dann irgendwie erste Firma, zweite Firma und so weiter entstanden, die dann irgendwann auch gewachsen und eine Größenordnung hatte, die man dann irgendwie verkaufen kann. Daher finde ich es spannend, sozusagen über den analytischen Teil quasi eigentlich sozusagen in die Selbstständigkeit zu kommen. Und ich habe genau den anderen Weg gegangen, bin so ein bisschen, ich glaube, mit allen Höhen und Tiefen auch wirklich so über diesen praktischen Teil einfach da irgendwie hinzukommen, zu sagen, ah ja, jetzt habe ich 15 Jahre eigentlich Software, also das letzte war ja sozusagen mehr im Tech-Bereich, Softwareunternehmen aufgebaut. Muss ich das jetzt nochmal haben, dass ich wieder ein Unternehmen von 0 auf 1 aufbaue, oder komme ich jetzt nicht eilig in eine Phase, wo ich sage, wäre ja mal interessant, über das Thema Unternehmensnachfolge irgendwie nachzudenken und eigentlich den Weg zu gehen. Also das ist so ein bisschen eigentlich der spannender Blickwinkel. Ja. Erzählt nochmal ganz kurz, also mit DealCycle habt ihr eine Plattform aufgebaut, und vielleicht kannst du uns kurz abholen, womit seid ihr gestartet? Und wo seid ihr, wo steht ihr heute? Weil, wenn ich es richtig verstehe, inzwischen gehört die DOB zu euch. Emba ist euer Produkt. Mhm. Vielleicht machst du einfach den Pitch.
Mache ich gerne. Also man kann es unter einem Strich, Kernprodukt ist, unsere Kernleistung ist, dass wir Verkäufer von Unternehmen. Mhm. Und es ging los mit dem ersten Service, was wir heute immer noch machen, dass wir M&A-Beratern dabei helfen, passende Käufer für deren Verkaufsmandate zu finden. Das heißt, der M&A-Berater hat ein Verkaufsmandat, hat selbst bereits eine Idee, wer die passenden Käufer sein könnten, hat eine Longlist und kommt auf uns zu und sagt, Freunde, hier ist der Teaser, hier ist die Longlist, wen habe ich vergessen? Und wir haben damals schon zum Zeitpunkt der Gründung, da war das so eine moderat große, irgendwie so zusammenkopierte Datenbank, die wir so hatten. Mittlerweile haben wir eine sehr, sehr große proprietäre eigene Datenbank mit so gut 5 Millionen Käuferprofilen darin. Und mit dieser großen Datenbank und mit zum Glück, mittlerweile können wir das ohne rot zu werden sagen, relativ intelligenten Matching-Algorithmen, können wir dann eben eine ganz gute Longlist recherchieren oder aufstellen mit den Käufern, die der M&A-Berater noch nicht selbst auf seiner Liste gehabt hat, die er übersehen hat, die er nicht gekannt hat, die er vergessen hat, wie auch immer. Und genau so erstellen wir dann im Grunde eine komplementäre Longlist, sehr, sehr stark automatisiert, zu der vom M&A-Berater. Der M&A-Berater bekommt die Liste, der M&A-Berater bespricht die Liste mit dem Unternehmensverkäufer und erteilt dann eine Freigabe für die Leads, die durch uns kontaktiert werden sollen. Ja, das heißt, der M&A-Berater und der Verkäufer behalten die volle Prozesshoheit, und wir machen dann im Grunde die Vermarktung der Transaktion bei all den Käufern, für die der Deal nach unserem Wissen relevant sein sollte, die der Berater aber nicht bereits selbst kontaktiert hat. Mhm. Und das heißt, für die...
Ja? Hilf mir einmal, du hast gerade die Zahl 5 Millionen, also als Beispiel, also das ist sozusagen eure Datenbank. Das, wo kommen die her? Also das hört sich für mich gerade sehr viel an, aber das heißt, wir sprechen da nicht über nur den deutschen Raum, oder genau, woher kommt die Zahl?
Ja, die Zahl klingt sehr groß. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, klingt sie irgendwann gar nicht mehr so groß. Und genau, sind internationale Käufer, nicht nur deutsche. Kannst du dir zweistufig vorstellen. Der erste Schritt ist der, dass wir viele öffentlich verfügbare Datenbanken, Datenquellen scrapen, in unsere Datenbank hineinziehen und daraus eben Käuferprofile entwickeln. Also im Wesentlichen dann eben branchenübergreifend von allen möglichen strategischen Käufern, die eine gewisse Größe haben, eine gewisse Relevanz in ihren Märkten haben und vor allen Dingen diejenigen, die auch in der Vergangenheit bereits Transaktionen getätigt haben. Ja, das kann man ja relativ gut über Unternehmensdatenbanken scrapen. gerade bei Unternehmensdatenbanken, wo du auch eine Unternehmensgruppenstruktur mit hast, die abgebildet ist, kannst du dann sehen, wer hat mal wen gekauft in der Vergangenheit und kannst dann darüber eben auch ein Profil ableiten und vor allen Dingen siehst du, wer grundsätzlich transaktionsaffin ist. Bei den größeren Unternehmen, bei den kleineren ist es nicht so. Natürlich kann für ein super kleines Target mit 1 Million Euro Umsatz, und auch die werden über uns vermarktet, kann natürlich der Wettbewerber von 3 Orten weiter mit 5 Millionen Euro Umsatz, kann der relevante Käufer sein. Der hat vorher noch nie irgendwas gekauft, trotzdem sollte der in unserer Datenbank sein. In dem Fall eben auch darüber, dass wir einfach Unternehmensregister in unsere Datenbank hineinziehen, versuchen, möglichst gut Finanzzahlen zu approximieren, da wo sie eben nicht öffentlich verfügbar sind, und so eben dann Unternehmensprofile aufstellen. Also ein Großteil von diesen 5 Millionen Profilen sind strategische Käufer weltweit. Innerhalb von Deutschland auch sehr, sehr, sehr kleine Käufer. Wie gesagt, eben der Metallverarbeiter aus dem Nachbarort sollte da idealerweise mit drin sein. Europaweit, weltweit dann eben die größeren M&A-aktiven Strategen. Das ist der eine Teil. Dazu monitoren wir natürlich extrem strukturiert alle relevanten Finanzinvestoren, mit deren Portfoliounternehmen, um darüber dann Add-on-Transaktionen vorschlagen zu können. Und das kommt gar nicht so selten vor, dass ein M&A-Berater ein schönes Unternehmen in der Vermarktung hat, hat aber nicht auf dem Schirm, dass vielleicht ein sehr großer französischer Finanzinvestor ein Portfoliounternehmen hat, wo dann wo das jeweilige Target viel zu klein ist als Plattform, aber als Add-on für dieses Portfoliounternehmen total relevant sein kann. So, und deswegen sind die für uns wahnsinnig wichtig, die eben auch strukturiert mit zu monitoren. Plus natürlich dann die ganze große Bandbreite aus kleineren wie größeren Standalone-Finanzinvestoren, unabhängig jetzt von den Portfolio-Assets, Family Offices, aber dann eben auch diese ganzen Mischformen. Über die sprechen wir ja auch heute. Also Search Funds und Self-Funded Search Funds und ETAs und MBIs und vor allen Dingen auch diejenigen, die sind auch für unsere relevante Käufergruppe, diejenigen Privatpersonen, die von diesen ganzen Begriffen noch nie was gehört haben, die gar nicht wissen, dass sie ein MBI sind, die einfach ein normaler Typ sind, die eine Nachfolge mit regeln wollen. Genau zu denen haben wir natürlich über unsere Plattformen, über die DUB, über Ember einen perfekten Zugriff, weil die registrieren sich 100-fach, 1000-fach eben in diesen Plattformen, weil sie gerne Unternehmensnachfolgen antreten möchten. Und die findest du natürlich in keiner externen verfügbaren Datenbank. Da siehst du nicht, dass Dieter Müller oder wer auch immer jetzt M&A machen möchte. Und deswegen sind diese Plattformen für uns wahnsinnig wichtig. So, und um den Punkt rund zu machen, dann ist mein Monolog auch zu Ende.
Ich unterbreche dann immer gefragt, mal, wenn wir es irgendwo mal
noch für die Einordnung, ja, damit abgeschlossen ist. Also Deal Circle Seite ist im Grunde, M&A-Berater kommt zu uns, hier ist der Deal, wir erstellen eine Longlist, wir machen eine One-to-One-Direktvermarktung, also für den Käufer sind wir sowas wie eine Art Meta-Deal-Sourcing-Tool, weil wir den Käufern die Deals vorstellen, wo der M&A-Berater sie eben nicht bereits direkt kontaktiert hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind eben die Plattformen, Ember und die DUB. Und das ist dann sozusagen das große Schaufenster, in die der M&A-Berater die Transaktionen eben auch mitstellen kann. Man kann sagen, über die Direktansprache will man sicherstellen, dass die Käufer, die mit der höchsten Relevanz passend sind und die mit der höchsten Relevanz angesprochen werden sollten, dass die den Deal auf jeden Fall sehen. Und über die Plattformen kann man dann noch diejenigen Käufer mitnehmen, wo man von außen vielleicht nicht die höchste Relevanz so einschätzen würde, nicht sehen würde, die aber trotzdem Interesse haben an der Transaktion und die dann eben quasi passiv vermarktet über die Plattformen dann Interesse bekunden. So sind die Kanäle ganz gut komplementär zueinander und für uns ein wahnsinnig wichtiger Datenlieferant, weil wir so eben auch dann Privatpersonen identifizieren können, die gerne Deals machen möchten, und denen können wir dann proaktiv Deals vorstellen.
Ja. Ihr wart eine Zeit lang sozusagen dann eher in Konkurrenz zur DOB und habt sie aber dann quasi übernommen. Wie war da sozusagen der Case?
Ich glaube, in Konkurrenz haben wir uns gar nicht so sehr gefühlt, weil wir ein anderes Geschäftsmodell hatten. Zumindest muss ich glücklicherweise sagen, hat die DUB sich damals nicht in Konkurrenz zu uns gefühlt, wodurch wir schon relativ lange eng zusammengearbeitet haben. Und ich muss mit aller Offenheit wahrscheinlich sagen, vermutlich hätten wir das andersrum so damals nicht gemacht, wie das die DUB mit uns gemacht hat. die hatten halt damals das Modell, dass sie Inserate verkauft haben und wir waren einfach ein sehr großer Kunde für die und haben denen viel Geld dafür überwiesen, dass wir da für unsere M&A-Beraterkunden Transaktionen mit platzieren konnten. Ja, die Berater haben sich gefreut, die haben dann über uns quasi den Vermarktungskanal Dupp mit dazugekommen und so war das dann schon länger eine Kooperation. Und trotzdem war für uns lange Zeit klar, dass wir selbst eine Plattform haben möchten, weil es einfach, wie gerade gesagt, jetzt nicht nur spannend ist als Vermarktungskanal für den Deal, sondern eben vor allen Dingen als Datenlieferant und auch aus der Käuferperspektive heraus relevant. Denn wenn wir die Longlist erstellen wollen mit den Käufern, die wirklich am besten passen, dafür müssen wir möglichst präzise verstehen, wonach der Käufer tatsächlich sucht. Ja, und wenn wir jetzt in unserer Plattform Ember zum Beispiel einen Käufer haben, der sich jedes Autohaus anschaut, dann hat er vermutlich Interesse an einem Autohaus und möchte ein Autohaus kaufen. Kann zumindest sein. Und wenn wir dann eine Longlist erstellen für ein Autohaus, dann sollte dieser Käufer da unbedingt mit drauf sein. Das heißt, für den Käufer hat es einen Vorteil, dass wir möglichst genau verstehen, wonach er sucht. Dafür ist so eine Plattform einfach ein sehr, sehr guter Datenlieferant. Deswegen haben wir, nachdem der Kauf der Dupp sich dann doch ein bisschen gezogen hat, also wir haben in Summe 4 Jahre lang daran gearbeitet oder 4 Jahre lang versucht, den Verkäufer zu überzeugen, dann zu verkaufen. Und irgendwann hat er gesagt, Leute, lasst mich in Ruhe, zahlt mir jetzt entweder Betrag X oder ich will von euch nichts mehr hören. Das war leider ein sehr hoher Betrag, aber trotzdem haben wir dann einmal tief in uns hineingehorcht und mit ein paar Leuten gesprochen, ob wir das nicht machen möchten. Und dann haben wir halt dann die Dupp im letzten Jahr im Sommer gekauft. Und genau, Ember haben wir im Grunde, das darf jetzt das Ember-Team nicht hören, aber faktisch nur deswegen, weil der Verkauf der Dupp zu lange gebraucht hat.
Zu lange gedauert hat, ja. Okay.
Also ursprünglich war der Plan, dass Ember die neue Dupp werden sollte. Wird es jetzt auch zeitverzögert noch werden, die Produkte werden zusammengeführt. Aber hätte der Kauf der Dupp ja früher funktioniert, hätten wir Ember so nicht an den Markt gebracht. Das war einfach, weil wir eine Plattform als Datenlieferant haben wollten und nicht wussten, ob das mit der Dupp klappt.
Ja. Und dann verstehe ich euch sozusagen in einem gewissen Teil als Tech-Unternehmen, oder sozusagen, ne? Wir bringen sozusagen die entsprechenden Daten zusammen. Wie ist euer Team entsprechend aufgebaut? Also habt ihr da mehr Techies sitzen, die eben genau dort im Hintergrund arbeiten? Oder würdest du sagen, dass der Teil des manuellen, ihr versucht sozusagen den Käufer mit dem Verkäufer zusammenzubringen, dass der immer noch überwiegt?
Der überwiegt noch, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viele Transaktionen haben, die über uns vermarktet werden. In Summe haben wir im Team so 70, 75 Kollegen und das Tech-Team umfasst 15, 18 Kollegen in der Größenordnung. Plus noch 1, 2 externe Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gut, die muss man vermutlich mit draufzählen. Das sind wahrscheinlich eher in Summe so 25, 28 Entwickler. Wobei es nicht nur Entwickler, sind Entwickler, Data Scientists, Machine Learning Engineers, Process Automation Manager. Also im Grunde all das eben unter Tech und Automation, nicht nur der reine Entwickler. Da sind die Grenzen ja auch fließend mittlerweile. Das Operations-Team ist trotzdem noch relativ groß und das Operations-Team umfasst dann bei uns im Grunde die Qualifizierung der Longlist. Das heißt natürlich im Grunde aus dem Algorithmus fällt und aus der Datenbank fällt eine gute Longlist raus. Mhm. Aber der M&A-Berater und der Verkäufer verlassen sich drauf, dass wir wirklich die Käufer auf der Liste haben, die mit der maximalen Wahrscheinlichkeit relevant sind. Und deswegen machen wir immer noch eine Qualifizierung von der Liste und haben ein kleines Team, was auf die Listen draufschaut und machen eben eine menschliche Qualitätskontrolle. Auch mittlerweile sehr, sehr, sehr stark automatisiert. Aber dennoch haben wir da ein Team sitzen von einigen Kollegen, Kolleginnen, die Longlist nochmal überprüfen. Dann findet die Marktansprache statt. Auch das machen wir ja mit. Das heißt, wir gehen auf die Käufer zu. Auch das ist im ersten Schritt sehr, sehr stark automatisiert. Trotzdem haben wir immer noch ein Team von gut 10 Leuten, die dann auch mit den Käufern telefonieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt auf der Käuferseite aktiv bist und bekommst einen Deal von uns vorgestellt und wir denken, der Deal ist für dich super relevant und wir hören von dir aber nichts und du antwortest nicht auf die E-Mail, dann nehmen wir irgendwann auch den Hörer in die Hand und gucken, Mensch, was ist da los? Und kam die E-Mail nicht an? Ist das Thema nicht spannend für dich? Oder umgekehrt, wenn du das Thema spannend findest, du meldest dich bei uns, willst mehr Hintergründe haben, sprechen wir auch mit dir. Das heißt, vollautomatisiert klappt es an der Stelle bei uns noch nicht, kann sich mal ändern. Haben wir schon mit Voicebots mal getestet für manche Use Cases. Naja, es gibt ja viele Möglichkeiten und man ist ja neugierig und probiert viel aus. Aber das ist schon noch relativ personenintensiv, vor allen Dingen halt, wie gesagt, wenn da einige tausend Transaktionen dann pro Jahr in den Markt gehen.
Ja, spannend. Kritische Nachfrage, jetzt gab es sozusagen bei euch ein bisschen Geschäftsmodellwechsel. Da höre ich zwei Stimmen aus dem Markt oder ihr habt es euch soweit entschieden, dass ihr die DOB sozusagen kostenlos zur Verfügung stellt. Was ist der Gedanke dahinter?
Ja. Also wir haben es im Grunde angeglichen mit dem Modell, das wir bei Deal Circle und bei Ember seit unserer Gründung schon so umgesetzt haben. Aber das stimmt nicht ganz. Wir haben tatsächlich die ersten, glaube ich, 8 Wochen nach der Gründung von Deal Circle haben wir kostenlos für den Käufer gearbeitet und haben uns über den Verkäufer, über den M&A-Berater mit einem Kickback bezahlen lassen. Damals irgendwie Größenordnung 15-20% von dessen Success-Fee, die wir bekommen haben, in dem Fall, dass wir den Käufer vermittelt haben, also über so eine Art Tippgebergebühr. Was ziemlich üblich ist und ziemlich normal ist im Markt, das so zu machen. Mit der Hypothese haben wir damals gestartet und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass die M&A-Berater uns nur echt unattraktive Transaktionen geben. Weil natürlich umso spannender der Deal ist, umso weniger will der Berater ein Risiko eingeben, nachher 20% oder 15% von seiner Vergütung abzugeben. Das heißt, wir sind auf die Käufer zugegangen, nur mit super schwierigen und super unattraktiven Transaktionen. Wodurch du auf der Käuferseite jetzt keine große Begeisterung erzeugen kannst. Und deswegen haben wir das dann damals, das war so 7-8 Wochen nach Gründung, also relativ früh, haben wir mal bei so einer Handvoll Käufern angetestet, ob eine Zahlungsbereitschaft da wäre, eben über eine Finders-Fee, wenn man attraktive Transaktionen vorstellt. Aha. Und da war die Bereitschaft absolut vorhanden. Damals vor allen Dingen auf Seiten der größeren PE, die damals neben größeren Corporates damals unsere Hauptkontakte auf der Käuferseite waren zum damaligen Zeitpunkt. Und dann haben wir das Modell eben damals komplett umgestellt, komplett kostenlos für die M&A-Beraterseite, für die Verkäuferseite und eben erfolgsbasiert über die Käuferseite. Und das ist eben das Modell, das wir mit Deal Circle und dann eben auch mit Ember so gelebt haben und was insofern fantastisch funktioniert hat, als dass durch diese extrem niedrigen Nutzungsbarrieren für Käufer und auch für Verkäufer, also Verkäufer sowieso, aber auch für Käufer, weil der Käufer zahlt nicht 1 Euro vorab, der muss nicht irgendwo eine Registrierungsgebühr bezahlen, der muss nicht 50 Euro im Monat oder was auch immer bezahlen, um überhaupt Deals zu sehen, der zahlt nicht pro Vermittlung, sondern nur rein erfolgsbasiert, wenn ein Deal zustande gekommen ist. Also wenn der Käufer auch was davon hat, wenn er sein Ziel erreicht hat, dann kriegen wir eine Success-Fee, die dann in der Regel auch als Teil der Transaktionsnebenkosten irgendwie mit strukturiert wird. Das hat dann für uns dazu beigetragen, dass wir sehr, sehr schnell dann wachsen konnten, sehr viele M&A-Berater uns genutzt haben, wir viele spannende Transaktionen hatten, umso mehr spannende Deals wir hatten, umso mehr Käufer wollten von uns Deals sehen, umso mehr Käufer wir wiederum in unserer Datenbank hatten, umso größer ist der Mehrwert für die M&A-Berater, wodurch wieder noch mehr spannende Deals kamen und so war das in dem Grunde ein Flywheel, was sich gegenseitig immer verstärkt hat. Die Käufer hatten mehr spannende Deals durch uns, die M&A-Berater hatten mehr gute Vermittlungen durch uns und gezahlt wurde eben nur, wenn ein Deal zustande gekommen ist. So, und das heißt, das war im Grunde der oder ist der Modus, wie wir bisher gearbeitet haben und auch gewachsen sind. Und warum wir das jetzt bei der DUB ähnlich gemacht haben, oder vielleicht 3 Gründe. Also zum einen der Grund, einfach über alle unsere Plattformen hinweg ein konsistentes Modell zu haben und jetzt nicht verschiedene Vergütungsmodelle innerhalb von einem Unternehmen zu haben. Und ehrlicherweise auch gute Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit mit dem rein erfolgsbasierten Modell. Der zweite Grund ist der, dass wir einfach bei der DUB die gleiche Hoffnung hatten, wie das, was wir bei Deal Circle gesehen haben, dass dadurch, dass diese Barriere für die Verkäuferseite entfällt, wir einfach mehr Dealflow, mehr Transaktionen zur Verfügung stellen können. Denn es gibt Wenn man mal auf vergleichbare Plattformen im Ausland schaut, gibt es deutlich, deutlich größere Plattformen mit deutlich, deutlich mehr Transaktionen. Und in Deutschland war bei der DUB die Inseratsgebühr gerade für kleinere Unternehmen, bei Verkäufern, schon noch eine Hürde zu inserieren. Und wir haben kurz vor Weihnachten das Modell umgestellt. Und seitdem sehen wir Woche für Woche neue Höchststände bei der Anzahl der Transaktionen, die eingestellt sind. Das heißt, da ist auch die Value Proposition den Käufern gegenüber. Ja, es muss erfolgsbasiert jetzt gezahlt werden. Und ja, wir wissen auch, darüber freut sich nicht jeder, kann ich auch gut verstehen. Da sage ich auch gleich gerne noch ein bisschen was zu. Ich kann es ja verstehen. Wenn ich Käufer wäre, finde ich es auch nicht gut. Auf der anderen Seite ist unser Ziel, dass wir einfach den Dealflow deutlich erhöhen, Zugang zu deutlich mehr Transaktionen schaffen und uns daran auch messen lassen müssen. Wir wollen das nicht die DUB einfach fluten mit ganz vielen Transaktionen, die eh kein Mensch haben möchte, sondern wir machen eine intensive Qualifizierung der Käufer. Also die DUB wird gerade massiv umgebaut. Ich habe gerade in einem Nebensatz schon erwähnt, vermutlich plus minus in einem halben Jahr wird Ember und die DUB nicht mehr geben. Das wird zusammengeführt in einem neuen, sehr modernen technischen Produkt mit ganz vielen Funktionen, die heute weder in DUB noch Ember vorhanden sind, mit einem massiven Enabling für die Verkäuferseite und für die Käuferseite. Harte Qualifizierung für die Verkäufer, die ihre Deals einstellen. Gleiches aber auch für die Käufer. Auch das haben wir heute schon als nicht als Problem, aber sind eben auch viele Käufer unterwegs, die nicht dealfähig sind. Auch denen wollen wir dabei helfen, überhaupt dealfähig zu werden. Also erstmal für sich herauszufinden. Was bedeutet dealfähig? Ist es eine Mischung. Also natürlich fängt es damit an, dass der Käufer idealerweise wissen sollte, was er eigentlich vorhat und wonach er sucht. Und jetzt nicht so als Deal-Tourist sich ganz viele Sachen anzuschauen und dem M&A-Berater und dem Verkäufer Arbeit zu machen, aber dann nicht ernsthaft an den Deals zu arbeiten. Naja, weil umso kleiner die Deals werden, die Berater haben begrenzte Ressourcen. Und viele Berater gehen da sehr positiv ran und sind auch sehr freundlich und stellen dann auch...
Der Begriff des Deal-Touristes hat es eigentlich schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. So, ne? Ich fliege mal da durch und guck mal, was ich finden kann. Ja. Aber habe eigentlich keine wirkliche Intention, irgendwie was zu tun.
Nee, und dann trifft man sich trotzdem mal auf einen persönlichen, auf eine Management-Presentation und lässt sich danach alle möglichen Unterlagen zukommen und sagt dann aber dann doch ab. Gründen, die von vornherein klar waren. Und da wollen wir eine härtere Qualifizierung der Käufer auch vornehmen, dass die Ernsthaftigkeit stärker abgeprüft wird, aber auch dann, dass Dinge hinterlegt werden, wie ein Eigenkapitalnachweis, wie Dinge wie Fremdkapitalzugang. Alles kein Muss, aber die M&A-Berater soll es leichter haben, gute, passende Käufer für sich zu finden. Und dadurch dann eben auch die guten Käufer sollen es leichter haben, sich den unqualifizierten Käufern gegenüber im Dealprozess besser zu positionieren. Ja, das heißt, es wird perspektivisch so eine Art Sternesystem geben, wo die Käufer, wenn sie ein vollständiges Profil haben, wenn sie Eigenkapitalnachweis hinterlegt haben, wenn sie von M&A-Beratern auch positive Feedbacks bekommen haben, dann einfach besser platziert sind, vielleicht sogar andere oder mehr Transaktionen sehen. Der M&A-Berater behält da immer die Prozesshoheit. Also so wollen wir die DUB weiterentwickeln zu einem besseren Marktplatz, wo Käufer- und Verkäuferseite auch für sehr, sehr kleine Transaktionen qualifizierter besser rangehen können. Auch mit einem besseren Zugang zu Finanzierung. Das machen wir heute schon, dass wir der Käuferseite dabei helfen, die Akquisitionsfinanzierung zu strukturieren. Übrigens auch komplett kostenlos für den Käufer. Also da gibt's keine Success Fee oder irgendwas für. Das ist quasi Teil von unserem Service. Faktisch wird's wahrscheinlich irgendwie wir kriegen den Kickback von der Bank. 100% transparent auch da. Ja. Wahrscheinlich ist es dann wie bei jedem Immobilienkreditfinanzierer, wird's irgendwie über den Zins wahrscheinlich mit umgelegt. Vermutlich ist das so. Aber der Käufer zahlt erstmal uns gegenüber dafür nichts und wir machen heute schon recht viele Transaktionen gängig, indem wir die Finanzierung für die Käufer mitstrukturieren. Auf der Fremdkapitalseite, perspektivisch, das ist ein Herzensprojekt von mir, was meine Mitgründer nicht hören dürfen, auch auf der Eigenkapitalseite. Also wir möchten auch Eigenkapitaltickets mit zur Verfügung stellen, weil häufig scheitert es auch daran, dass der Käufer, der MBA oder der Self-Funded Searcher zwar gewisse Ersparnisse einbringen kann und einbringen möchte, vielleicht auch eine Bankfinanzierung obendrauf bekommt. Die Bank aber sagt, boah, uns fehlt noch 100, 150.000 Eigenkapital. Und diese Brücken zu schließen, auch das wollen wir perspektivisch machen. Und all die Dinge kosten Geld. Das sind große Ziele, die wir davor haben. Das sind gute Sachen. Und auch da bin ich jetzt total offen, das kriegst du über Inseratsgebühren, wie das bei der DUB in der Vergangenheit der Fall war, bekommst du es nicht finanziert. Ich kenne heute keine Plattform und es gibt ja neben uns ein paar andere, die nicht mit Erfolgsvergütungen arbeiten. Ich kenne nicht eine einzige, die profitabel damit arbeiten kann. Konnte die DUB auch in der Vergangenheit nicht, ohne quersubventioniert zu werden. Ja, die Nextchange, die macht das kostenlos, weil sie eben durch die KfW finanziert wird, mit allen Problemen, die bei der Nextchange aber noch mit einhergehen. Die DUB ist standalone in der Form nicht überlebensfähig gewesen mit den reinen Inseratsgebühren. Und mit dem, was wir vorhaben, ich glaube, ja, nochmal, für den Käufer ist es kacke, wenn er uns nachher eine fünfstellige Summe überweisen muss als Success-Fee. Wir gestalten das immer so, dass es liquiditätsschonend gemacht wird, wenn der Käufer das nicht als Transaktionskosten mit eingeplant haben sollte. Kann man immer irgendwie eine Ratenzahlung machen, was auch immer. Das heißt, mir ist nicht eine Transaktion bewusst, wo wegen unserer Fee eine Transaktion gescheitert ist. Faktisch ist die Fee ist geringer als bei einem Immobilienkauf. Aber natürlich ist es Geld, was fließt, was wir aber irgendwie verdienen müssen, um auf der anderen Seite die Plattform auch so weiterentwickeln zu können, um dann eben den Service auch so anbieten zu können.
Die Value Prop ist ja irgendwie relativ klar, würde ich sagen. Für mich als Käufer würde ich ja sagen, okay, also die Qualität deutlich, also ne, qualitativere Angebote und so weiter. Aber genau das, was am Ende des Tages, ich muss den Teil natürlich sozusagen entsprechend mit einkalkulieren und finanzieren. Da sozusagen auch in die Taschen des Verkäufers zu greifen, wäre natürlich sozusagen, jetzt könnte man sagen, fair oder aber was sind das für Parameter, die man da einsetzt, ne? So. Aber
ich stimme dir zu 100% zu. Und natürlich, ich kriege oft gesagt, Mensch Kai, im Immobilienbereich ist es auch so, da zahlt der Verkäufer die eine Hälfte, der Käufer zahlt die andere Hälfte. Ist so, sogar in dem Fall beide mehr als das, was wir nehmen. Wir nehmen ja 2% vom Käufer. Bei Immobilien sind es, glaube ich, 3% jeweils vom Käufer und vom Verkäufer. Mhm. Also 3, irgendwas Prozent sogar, die man zahlt. Also insofern kommen die Käufer da bei uns sogar noch gut weg, in Anführungszeichen. Ein bisschen provokativ gesagt, obwohl nur sie zahlen, nicht der Verkäufer. Nein, aber Spaß beiseite. Ich hätte es liebend gerne, dass wir 1% nehmen vom Käufer und 1% vom Verkäufer. Ich würde auch gerne 2% nur vom Verkäufer nehmen. Wir müssen alle gemeinsam so realistisch sein. Ja, genau. Wenn wir das Geld vom Verkäufer nehmen, dann kriegen wir die Deals nicht mehr. Und wir wollen den Käufern die Deals zeigen. Und deswegen geht der Modus nicht anders. Ja.
Am Ende des Tages unternehmerisch denken, das Flywheel muss ja dann einfach sozusagen entsprechend funktionieren und wenn es sozusagen sich nicht dreht, dann heben wir sozusagen eben auch nicht die Qualität oder ihr könnt die Qualität entsprechend heben.
Ich bin für jeden Vorschlag immer gerne zu haben, für das, was eben funktioniert. Und was ich halt nicht möchte, ist, dass wir das vielleicht augenscheinlich fairer aufstellen und sagen, wir nehmen von beiden Seiten Geld und die Käufer sehen aber keine Deals mehr, weil die M&A-Berater uns nicht mehr nutzen. Und insofern, glaube ich, ist es ein notwendiges Übel.
Wenn wir jetzt mal so in so eine Meta-Ebene reingehen, das ist ja quasi jetzt so ein bisschen für das Thema ETA, Search Fund und so weiter irgendwie total interessant. Also den ganzen M&A-Markt, die ganzen professionellen sozusagen Käufer und Verkäufer, so gibt's seit Jahrzehnten, ist quasi sozusagen nichts Neues. Jetzt haben wir in Deutschland so immer jetzt kommt so das Thema Unternehmensnachfolge, wir haben eine Nachfolgekrise und so weiter. Was glaubst du, wo ist da der Engpass? Also haben wir zu wenig Unternehmen, die übergehen? Scheinbar nicht, ja. Haben wir zu wenig Nachfolger? Haben wir zu wenig Wissen? Also haben die Unternehmer oder die zukünftigen zu wenig Wissen? Ist nicht genug Geld eigentlich da? Wo ist eigentlich gerade der Engpass, dass quasi diese Situation irgendwie scheinbar unausgewogen wirkt?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus all dem, was du gerade gesagt hast. Und vielleicht kann man es bottomline, wenn man es auf einen Faktor begrenzen möchte, fast tatsächlich mit zu wenig Wissen beschreiben. Denn wir haben nicht, zu wenig Verkäufer haben wir nicht. Es gibt tausende Unternehmer, wirklich tausende, die jedes Jahr ihre Nachfolge regeln müssen. Und wir haben auch nicht zu wenig Käufer. Wir haben, es wird zwar von der professionellen, von der ETA-Seite, von der Search Fund-Seite gerne spekuliert, dass es zu wenig qualifizierte Käufer gibt, aber das ist nicht so. Also wenn ich mir die DUB anschaue, wir haben jeden Monat zwischen 500 bis 1000 neue Käufer, die sich bei der DUB registrieren, jeden Monat. Oh. Das sind im Wesentlichen Privatpersonen, manch einer von denen wird sich als Self-Funded Searcher bezeichnen, aber eben auch professionelle Investoren, viele kleine Strategen, jeden Monat zwischen 500 bis 1000 neue Käufer. Auf die große Datenbank obendrauf, die wir eh schon haben. Das heißt, zu wenig Käufer haben wir auch nicht. Wir haben zu wenig qualifizierte Käufer. Gerade so, wie ich es beschrieben habe. Es gibt viele, viele Menschen, die haben wirklich Lust, Unternehmensnachfolgen anzutreten. Wissen aber nicht so richtig, wie sie es machen sollen, wo sie anfangen sollen, wie der Zugang ist. Haben keinen Zugang zur Finanzierung, weder auf der Eigenkapital- noch auf der Fremdkapitalseite. Wie gesagt, bei den Faktoren wollen wir helfen. Und das Gleiche gilt dann auch auf der Verkäuferseite. Wir haben viele verkaufswillige Unternehmer, die aber nicht alle auf den Verkauf auch vorbereitet sind und nicht alle verkäuflich sind. Das heißt, gerade wenn wir eben von sehr, sehr kleinen KMU sprechen und sehr kleine KMU, das sind dann nicht diejenigen, die für den klassischen Search Fund, der ab einer idealerweise 2 Millionen EBITDA aufwärts sucht, sondern das sind dann eben eher für die Self-Funded Searcher, für die Privatpersonen, die vielleicht einen Family Office im Hintergrund haben oder Deal by Deal finanziert sind, aber wo wir dann von Unternehmen sprechen, die vielleicht 1 bis 2 Millionen Euro Umsatz haben und die dann in der Größenordnung von 200 bis 400 oder bis 500.000 Euro EBIT sind. Das sind häufig spannende Unternehmen, die aber eine massive Inhaberabhängigkeit haben, die vielleicht eine hohe Kundenkonzentration haben, wo die Zahlentransparenz nicht vorhanden ist, wo häufig nicht mal die Jahresabschlüsse sauber vorliegen, Steuererklärungen nicht da sind. Also wo erstmal das Handwerkszeug gemacht werden muss. Also erstmal eine Exit-Readiness herzustellen, bevor die wirklich in den Verkaufsprozess hineingehen können. Und ich glaube, das sind eher die Hebel. Ich glaube, hier auf beiden Seiten vom Tisch hast du ein extrem fragmentiertes Universum. Du hast wahnsinnig viele Käufer, die Lust haben. Du hast wahnsinnig viele Verkäufer, die auch verkaufen wollen. Aber die finden noch nicht strukturiert zusammen und vor allen Dingen nicht in der qualifizierten Art und Weise, dass die Deals dann eben auch sinnvoll für beide Seiten stattfinden können.
Ja. Jetzt bin ich sozusagen ganz ursprünglich, also du machst relativ viel Content auf LinkedIn, relativ sichtbar, insgesamt ja irgendwie auch für das Thema. Jetzt bin ich über den einen Post quasi zu dir gekommen, sozusagen Multiples. Das, was ihr veröffentlicht habt, ist sozusagen ein, was sagt man, aktueller Stand der Multiples verschiedener Branchen, die Range. Wie kommen diese Multiples zustande? Also für mich als, ich habe Lust, was im Handwerk zu kaufen, will mein erstes Unternehmen kaufen, ein Handwerksbetrieb, keine Ahnung, irgendwie 20, 30 Mitarbeiter, hilft so ein Multiple ja total einzuschätzen, bummelig, wo stehe ich, wenn ich jetzt quasi da in die Unternehmensnachfolge gehe. Und dennoch ist natürlich so ein bisschen, naja, wo kommt es her? Wie valide ist es? Ist das überhaupt gerechtfertigt? Das klingt dann vielleicht total viel, aber passt dann vielleicht gar nicht so sehr auf den Betrieb, den ich vielleicht von meinem Vater übernehme. Oder, na gut, vielleicht ist es im familiären Umfeld wird wahrscheinlich sowieso nicht über ein Multiple gesprochen, sondern eher, das wird anders übergeben. Aber sozusagen, wo, wenn wir uns jetzt diese Substanz dieser Multiples angucken, wo kommen die eigentlich ursprünglich her?
Die KMU-Multiples, die werden von der DUB, ich glaube seit 12 Jahren bereits erhoben, gemeinsam mit dem Professor Holger Wassermann nach einem relativ strengen wissenschaftlichen Verfahren und eben in Zusammenarbeit mit ungefähr 30 M&A-Beratungshäusern. Und der Modus hat sich über die Jahre hinweg ein bisschen weiterentwickelt. Die Partner haben immer mal wieder gewechselt. Im Grundsatz hat es aber und auch der Rhythmus, der Zyklus hat sich verändert. Es war mal quartalsweise, dann war es mal nur einmal im Jahr. Letztes Jahr war es halbjährlich. Wir gehen jetzt wieder auf quartalsweise, weil das Thema einfach hochrelevant ist und wir aktueller da sein möchten. Werden die Multiples jetzt wieder quartalsweise veröffentlichen. Aber im Grunde kannst du es dir so vorstellen, ist der Modus so, dass die M&A-Beratungshäuser Finanzhäuser, die eben Multiples Partner sind, dass die in regelmäßigen Zyklen anonymisiert ihre Transaktionen an die DUP liefern, mit einem relativ ausführlichen Schema, und dann quasi Bottomline sagen, Unternehmen aus dem Bereich Handwerk mit vielen Unterbranchen dann noch wurde verkauft für x Millionen Euro. Das Underlying EBIT ist so, EBITDA ist so, Umsatz ist so, Net Debt war und so. Also dass uns von sehr vielen M&A-Beratern quasi bottom-up die deren Transaktionsmultiples von tatsächlich abgeschlossenen Transaktionen zur Verfügung gestellt werden. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dann eben damit einhergehen. Natürlich hast du häufig eine gewisse Branchenkonzentration. Und natürlich hast du auch gerade im KMU-Segment häufig große Ausreißer in den Zahlen, die wir dann irgendwie wissenschaftlich glätten müssen. Deswegen auch da die Zusammenarbeit mit dem Holger Wassermann gemeinsam, der da einen wissenschaftlichen Modus etabliert hat, den er auch schon seit vielen Jahren mit der DUP gemeinsam so umsetzt, um solche massiven Ausreißer rauszuglätten. Trotzdem, wenn wir jetzt mal bei deinem Beispiel Handwerk bleiben, gerade zu dem Thema kriege ich im Moment häufig E-Mails aus der Search Fund Community, auch total nachvollziehbar, weil die Multiples da eine relativ große Range haben jetzt bei diesem konkreten Cluster. Mhm. Irgendwie muss man es ja zusammenfassen. Und wir haben aktuell, glaube ich, 25 verschiedene Branchen, und Bau und Handwerk ist eins davon, und da ist das die Range von 4 bis 10 Mal EBITDA ist die Range. Mhm. Ja, und 10 Mal ist natürlich wahnsinnig viel. Und dann kriege ich dann böse E-Mails von, und nochmal berechtigt und nachvollziehbarerweise von Search Funds und von Searchern, die mir schreiben, Mensch, ich bin gerade hier an einem Handwerksthema dran, und ihr veröffentlicht hier, dass am oberen Ende das auf ein 10er Multiple hochlaufen kann. Das muss doch ein Fehler sein für einen Handwerksbetrieb. Ist es in dem Fall leider nicht, weil da underlying ein paar Transaktionen aus dem Garten- und Landschaftsbau mit dabei waren, wo tatsächlich diese hohen Multiples gezahlt wurden. Die ganz extremen Ausreißer, die sind schon draußen. Trotzdem gab es eine relativ hohe Bewertung im letzten halben Jahr im Bereich Garten- und Landschaftsbau von einer Handvoll Transaktionen, was dann eben, und die zählen eben mit rein bei uns unter Bau und Handwerk. Ja, und dadurch ist dann diese Multiple Range so nach oben rausgegangen. Das heißt, was ich empfehlen würde ist, und auch da würde ich keine falschen Scham haben, wenn ihr Details braucht dazu, schreibt mir eine E-Mail. Ich antworte euch da immer gerne und gebe noch weitere Insights. Und viele sagen dann, ja, wir suchen jetzt ganz genau hier und da nach der und der Subbranche, dann stelle ich die Informationen auch mit zur Verfügung. Ja, wir können es halt nicht komplett für 1000 Unterbranchen so veröffentlichen. Da machen wir das eben so aggregiert. Wie gesagt, mit allen Nachteilen, die damit einhergehen, aber irgendein Tod muss er sterben. Trotzdem sind es, wie gesagt, tatsächliche Multiples von echten M&A-Prozessen, von gut 30 M&A-Beratern, die da eben regelmäßig ihre Multiples reinliefern.
Welchen Vorteil haben die davon, dass sie sozusagen euch das als Datenlieferant zur Verfügung stellen? Also habt ihr da, also kriegen die nochmal fundiertere Informationen oder?
Die kriegen, also es gibt immer, ja, also die haben zwei Dinge wahrscheinlich. Vermutlich ist die, ist das eine wichtiger als das andere. Also ja, die bekommen ein bisschen fundiertere Informationen, was sie aber kriegen, und das ist wahrscheinlich, ich will jetzt niemanden irgendwie bloßstellen, aber die werden als Multiple-Partner eben mit genannt, deren Logo ist mit auf der Website, die sind bei den LinkedIn-Posts mit dabei. Diese Multiples haben immer eine recht hohe Visibilität, und im Endeffekt ist es dann für die Berater auch ein Marketing-Instrument, da als damit mit ihrer Kompetenz als dieser Multiple-Partner mit dabei zu sein.
Was ist jetzt so ein Ausreißer, bei dem du sagst, so der könnte sozusagen, also hast du gegebenenfalls, also Beispiele.
Wie wir rausnehmen, oder, meinst du zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, du sagst, es ist schon geglättet. Ja. Was ist so ein Ausreißer, den ihr rausnehmt, weil ihr sagt, das ist einfach, das ist zu weit aus der Range raus?
Das kann man an einem extrem konkreten Beispiel, wo ich keine NDA verletze, und zwar in unserem Kauf von der DUP, kann man es machen. Wir haben für die DUP wahrscheinlich ein 30-faches EBITDA-Multiple gezahlt, ungefähr, Größenordnung. Hat sich für uns gerechtfertigt, und wir hatten große strategische Synergien, die dann den Preis rechtfertigen. so ein 30er Multiple fließt aber nicht in die Daten jetzt hinein. Der fliegt raus. So, das heißt, das sind dann die Dinger, da du halt gerade bei Strategentransaktionen musst du schauen, wurde da ein Unternehmen gekauft, was vielleicht eine relativ geringe Profitabilität hat, wo trotzdem ein signifikanter Kaufpreis für geflossen ist, und wodurch du halt dann in relativen Zahlen einfach ein hohes Multiple hast, was die Daten sonst verzerren würde.
Ja. Ja. Das heißt also, mir helfen sozusagen diese Zahlen als Orientierung, also mir als sozusagen Käufer, das ist sozusagen eine gute Grundlage. Am Ende des Tages kann ich mit meinem Verkäufer sozusagen auch so ein bisschen mal einen Blick reinwerfen. Das könnten so mögliche Multiples sein, das kann jede Seite für sich machen. Und dennoch ist sozusagen der Teil ja quasi dann einfach, schützt mich nicht davor, unter die Haube zu gucken und mir alle Details wirklich im Detail anzuschauen und meine eigene Rechnung aufzustellen, was bin ich bereit für das Unternehmen zu zahlen.
Absolut. Ich meine, das musst du eh immer machen, und die Multiples können als Proxy dienen, um eine grobe Indikation zu geben, für welche Multiplikatoren vergleichbare Unternehmen in der Vergangenheit verkauft worden sind. Trotzdem ist es nachher im KMU-Segment wahrscheinlich deutlich mehr wie auf dem Basar als in der Wissenschaft. Kennt viele von der Käuferseite, die dann relativ ambitioniert ein großes DCF-Modell rechnen und dann mit dem Verkäufer versuchen, über das Beta zu diskutieren und welchen Risikoabschlag man das wie mit reinnimmt. Und der Verkäufer sagt, sag mal, ist mir alles scheißegal, sag mir, wie viel Euro habe ich nachher nach Steuern auf dem Konto, der Rest ist mir vollkommen wurscht. So, und das ist das, was man nie vergessen darf, was man immer im Hinterkopf behalten muss auf der Käuferseite. Man spricht mit Verkäufern, die haben kein Interesse an M&A, an PE, an dem ganzen Finanzgedöns, kann denen berechtigterweise auch alles scheißegal sein. Die wollen wissen, was ist mein Lebenswerk für den Käufer wert? Und die haben, die haben irgendeine Wahrheit für sie, was eine angemessene Zahl ist. Und als Käufer muss ich dann versuchen, ich muss nicht alles bedienen, aber natürlich muss ich trotzdem versuchen, das in Einklang zu bringen mit dem, was für mich wirtschaftlich sinnvoll ist. Und deswegen macht es total Sinn, für sich als Käufer, sich Multiples anzuschauen, ein DCF zu rechnen, nach bestem Wissen und Gewissen da akademisch ranzugehen. Aber wie gesagt, das eben nur für sich als versuchen zu nutzen, als Objektivierung im Endeffekt nachher von einer subjektiven Zahl. Dann ist es im Endeffekt nachher, wie gesagt, ja, da wo Angebot und Nachfrage sich trifft, da bei dem Preis findet eine Transaktion statt. Und das muss nicht immer ein angemessener Preis sein. Ja, wie gesagt, bleib gerne bei unserem Beispiel von der DUB. Wahrscheinlich mit dem DCF wäre der Preis sogar angemessen gewesen, weil wir halt viele Synergien mit eingepreist haben. Und dann hätte es vermutlich oder hat es vermutlich für uns gepasst. Aber gerade wenn ich jetzt als Standalone-Käufer rangehe, nicht als Stratege, wo ich keine Synergien heben kann, dann muss ich irgendwo für mich nüchtern kalkulieren und gucken, passt das irgendwo zu dem, was der Verkäufer möchte? Kann ich vielleicht strukturell eine Brücke schlagen, über einen Verkäuferdarlehen, über eine Earnout-Komponente, über eine Beraterfunktion, über eine Beiratsfunktion? Auch das können ja häufig kleine Dinge sein, die mir als Käufer überhaupt nicht wehtun, die vielleicht sogar noch einen Vorteil für mich bringen, die aber dann als Wertschätzung dem Verkäufer gegenüber wahnsinnig wichtig sind, wodurch der auch dann auf einen Teil vom Kaufpreis dann verzichtet, weil er sich einfach weiterhin gebraucht fühlt. Und so sind es, glaube ich, nachher viele, viele Faktoren, viele weiche Faktoren, neben dem, die neben Excel mitzählen, die man als Käufer dann eben nicht vergessen darf.
Den Teil hatten wir sozusagen, sowohl in der eigenen Transaktion irgendwie auch, dass ja quasi am Ende des Tages ist es die Chemie, die sozusagen ja auch eine Transaktion dann irgendwie auch voranbringt und irgendwie zustande bringt. Genau, also die Transaktion, die ich gemacht habe, sozusagen ein kleines Softwareunternehmen, was wir dazu gekauft haben, da war es halt irgendwie wirklich der zwischenmenschliche Teil, der funktioniert hat, und der Rechenteil war absolut notwendig und war Teil der ganzen Geschichte, aber es ging darum, können wir sozusagen das Lebenswerk oder können wir das, was da aufgebaut wird, irgendwie in eine gute Zukunft bringen. Na, ja. Wenn du aus Deal Cycle Sicht, also ihr aggregiert sozusagen jetzt so ganz viele verschiedene Branchen, verschiedene Informationen. Würdest du sagen, dass ihr aus DealCycle-Sicht sozusagen Dinge sehen könnt, die ein klassischer M&A-Berater nicht sehen kann? Also gerade aus Daten, aus den, es ist ja eine Masse an Daten und an Datenpunkten, die ihr habt, also auf der Käufer-, auf der Verkäuferseite und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass ihr da etwas sehen könnt, was was der klassische M&A-Berater von Deal zu Deal quasi nicht so richtig sehen kann?
Was wir schon natürlich übergreifend sehen, ist, welche Deals funktionieren besser, welche funktionieren weniger gut, in welchen Branchen ist das Käuferinteresse gerade größer oder weniger groß, damit auch einhergehend, welche Branchen sind gerade interessanter oder welche sind weniger interessant, auch im Endeffekt, wo sind nachher die Bewertungen eher am Steigen oder eher am Fallen? Das sehen wir natürlich aus einer Makroperspektive bei sehr, sehr vielen Transaktionen. Und die meisten M&A-Berater, die mit uns zusammenarbeiten, haben eine Größenordnung von 6 bis 8 Transaktionen pro Jahr, die sie begleiten. Also eher kleinere Beratungshäuser. Sind auch mal welche dabei, die ein bisschen größere Strukturen haben, mal mit 20, 25. Aber das sind schon eher wenige. Also die meisten Berater kochen dann eben doch nur in ihrem eigenen Saft und sehen eben ihre Branchen, bekommen natürlich schon auch mit, was in der Welt passiert. Ja, aber trotzdem kriegen regelmäßig Anfragen von Beratern, die fragen: Mensch, ich habe hier potenziell Mandat aus der Branche XY, gibt es da aktuell Interesse auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite? Oder kann man sowas aktuell vermarkten oder kann man das nicht so gut vermarkten? Und dann geben wir natürlich auch ein offenes Feedback. Also da haben wir, glaube ich, schon ganz gute Einblicke, die wir branchenübergreifend gewinnen können.
Kommst du selber manchmal, juckt es dich in den Fingern, selber zu kaufen? Also total. Das stelle ich mir so vor, oder? Also dir läuft sozusagen die ganze Zeit, du siehst wahnsinnige Einblicke. Du siehst sozusagen die ganze Zeit, was da sozusagen über den Tresen geht. Juckt es da in den Fingern, dass du dann sagst, ach komm.
Total. Teilweise echt tolle Unternehmen und häufig wissen wir ja auch, was die Bewertungswünsche sind der Verkäuferseite. Und dann siehst du da ein schönes Target und dann sagt der Berater, du, der will für 2,5 Mal EBIT will er verkaufen. Und dann denkst du dir, boah, den Deal müsstest du eigentlich selbst machen. Mache ich natürlich nicht. Aber also zum einen wollen wir nicht in den. Mit dem Blick in den Kalender und dann auch mit dem gewünschten und notwendigen Fokus. Also wir haben mit DealCircle viel vor und ich kann mich nicht über Langeweile beklagen und habe heute eher schon das Gefühl, dass zu viele Dinge sind, die ich vernachlässige, wo ich ein bisschen mehr Zeit investieren sollte. Und deswegen Disziplin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch also neben der zeitlichen Disziplin, die notwendig ist, wollen wir auch wirklich als neutrale, unabhängige, objektive Plattform in der Mitte agieren. Wir wollen Käufern und M&A-Beratern helfen, die Deals zu machen, zueinander zu kommen, die Finanzierung zu schaffen und so weiter. Aber wir wollen nicht in die Situation kommen, dass die Käufer das Gefühl haben, Mensch, die spannenden Transaktionen, die nimmt sich der Hesselmann ja selbst weg und investiert selber. Ja. Das soll nicht so sein. Vielleicht, irgendwann gibt's vielleicht mal einen Exit und dann ist vielleicht mal die ein oder andere Nachfolge mit dabei, mit der ich mich beschäftige. Aktuell ist es kein Thema.
Wenn du jetzt nochmal sagst, ihr habt viel vor, was heißt das? Also wo geht's in den nächsten, ich wage es ja nicht mehr zu sagen, wo steht ihr in 10 Jahren? Da kann ja so viel passieren in der Zwischenzeit. Vielleicht wagen wir eher den Blick in Richtung 5 Jahren. Wo steht ihr und wo steht auch der Transaktionsmarkt?
Ja, also auch 5 Jahre finde ich schon immer herausfordernd. Wir machen immer einmal im Jahr machen wir einen Strategieworkshop mit unserem Team und entwickeln dann auch die Vision für die nächsten 3 Jahre. Und damit fühle ich mich immer ganz wohl. Das ist ausreichend weit weg, um innerhalb von 3 Jahren auch ein bisschen was Grundlegendes erreichen zu können und Dinge umgesetzt zu haben. Auf der anderen Seite noch nah genug und greifbar genug, dass man sich dann auch mit konkreten Maßnahmen dann daran setzen kann und dass jetzt nicht nur irgendwelche großen zukünftigen Hirngespinste sind. Und ein paar Dinge habe ich gerade schon angesprochen. Also auf der operativen Ebene natürlich massive Weiterentwicklung von der DUB als Plattform. Und da sehe ich auch in der Tat für uns, und wir machen das ja alles relativ offen und ich glaube, Neudeutsch nennt man das dann Building in Public. Vieles wird ja auch über LinkedIn dokumentiert. Insofern erzähle ich da, glaube ich, auch keine großen Geheimnisse. Aber unser Ziel ist, einen führenden Marktplatz für M&A-Transaktionen im europäischen Raum aufzubauen. Das eben nicht nur auf Deutschland zu beschränken und gucken uns jetzt schon weitere Deals, Marktplätze auch im außereuropäischen, im außerdeutschen Ausland in Europa an. Das ist für uns ein sehr attraktiver und spannender Wachstumshebel. Und aber auch innerhalb von den jeweiligen Märkten und auch innerhalb von Deutschland gibt es einen ganz klaren Fokus auf KMU-Transaktionen. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir in den Deal-Größenordnungen massiv nach oben gehen werden. Also unser Brot-und-Butter-Geschäft liegt irgendwo bei Deals bis vielleicht maximal 4-5 Millionen EBIT. Da sind immer mal wieder auch größere Fälle dabei. Also gerade heute startet ein Thema in die Vermarktung mit 9 Millionen EBITDA. Extrem schönes Projekt. Aber das sind Ausreißer für uns. Und mir ist total bewusst, dass die Beratungshäuser, die in den Größenordnungen aktiv sind, dass die in der Regel selbst einen fantastischen Käuferzugang haben und dass die jetzt nicht auf Deal Circle gewartet haben. Das heißt, in der Vergangenheit war das häufig mal das Ziel, in den Größenordnungen immer weiter nach oben zu wandern. Aber ich mache mir nichts vor, bei den technologischen Möglichkeiten, die heute bestehen und auch bei dem Wettbewerb im Markt auf der Tool-Provider-Seite, also es gibt so viele Datenbanklösungen und das mittlerweile eine Datenbank zu erstellen, ist ein Commodity. Ja, also irgendwo Web-Scraping zu machen und intelligent Daten zusammenzustellen und das dann mit einem schönen Interface als Frontend zu vermarkten, davon gibt es gibt's beliebig viele von. Und brutaler Preiswettbewerb und kein spannendes Geschäft. Das sind aber die Datenbanken, die dann die größeren M&A-Boutiquen neben ihrem eigenen Netzwerk nutzen, um ihre Deals zu vermarkten. Das heißt, in das Marktsegment, ich freue mich, wenn wir da Deals haben aus dem höheren Marktsegment. Und wir die dann unseren Käufern dann vorstellen können. Aber das ist für mich jetzt nicht das Segment, in dem ich ein starkes Wachstum sehe. Das ist in der Tat vielmehr das kleinere KMU-Segment. Das heißt eben genau die Deals vielleicht bis 2 Millionen EBITDA, da wo der Markt extrem fragmentiert ist, extrem intransparent weiterhin ist, da wo du eben auch keine öffentlich verfügbaren Daten über die Käufer hast, glaube ich, da ist der große Mehrwert, den wir ausspielen können, eben über die Plattformen, die wir betreiben, über die Insights, die wir daraus generieren. Und da hast du eben viele Kleinstberatungshäuser das kleine Beratungshaus, was jedes Jahr 3-4 Transaktionen macht, der hat keine Chance, einen Überblick zu behalten, welcher Search Fund gerade am Markt unterwegs ist, wer im ETA-Bereich gerade was macht, welcher Self-Funded Searcher da ist, welche Privatperson gerade aktiv ist. Es ist unmöglich für den Berater, das zu monitoren. Da sehe ich für uns das relevante Wachstumsfeld, vor allen Dingen natürlich auch vor dem Hintergrund der Demografie, dass einfach so viele Transaktionen in den nächsten Jahren in den Markt kommen werden. Und da möchten wir dann eben mit der DUB eine stark automatisierte Plattform bieten, die eben einen Käufer und Verkäufer Enabling mitmacht, die Zugang zu Finanzierung, Eigenkapital wie Fremdkapital bietet und die Parteien befähigt, dann die Transaktionen auch zu machen. Das ist für uns das, was wir machen wollen, woran wir arbeiten und das dann eben perspektivisch nicht nur in der Dachregion, sondern in ganz Europa.
Das ist das eine, was du einem Unternehmenskäufer, also sozusagen dem daher der Begriff der Bypreneur, was wäre so das eine, was du dem als Tipp in Richtung Multiples und generell zukünftigen Unternehmenskauf sozusagen mitgeben würdest? Die eine Message.
Also die eine Message zum Thema Unternehmenskauf, also unabhängig von den Multiples, die ich hier mitgeben würde, ist, kümmere dich früh genug um die Finanzierung. Das klingt jetzt so ein bisschen lapidar und für viele wird das selbstverständlich sein. Aber ich sehe leider zu viele Käufer, die in den Prozess reingehen mit einer Idee. Ja, ich habe da so ein paar Ersparnisse und ja, wenn ich die einsetze, irgendeine Bank wird schon finanzieren. Und ja, ich habe mal irgendwo gehört, man kann Unternehmen auch komplett ohne Eigenkapital kaufen. Es gibt ja auch Vendor-Loans. Und mit meinen 20.000 Euro Eigenkapital, das wird schon irgendwie funktionieren. Und dann auch noch ohne private Bürgschaften. Und das funktioniert eben nicht. Sich zum Start der Suche wirklich ganz genau klar zu werden, realistisch, wie viel Kapital steht mir zur Verfügung, dann auch gerne einen Kontoauszug mitzubringen. Dadurch gewinnt man wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit im Transaktionsprozess, wenn man das frühzeitig zeigen kann. Oder halt irgendwie einen Love Letter von einem, von der Bank oder von einem Investor, der dann mitfinanzieren würde. Das ist ein Hygienefaktor. Deswegen ist es jetzt nicht die große, coole Erkenntnis.
Ja.
Aber ich sehe zu viele Transaktionen, die scheitern, weil der Käufer sich dann erst anfängt, Gedanken zu machen über die Finanzierung, wenn der LOI unterschrieben wurde. Und die Deals ziehen sich dann über ein Dreivierteljahr und scheitern dann, weil der Verkäufer irgendwann die Lust verliert, weil der Verkäufer das Vertrauen verliert. Die M&A-Berater das häufig nicht früh genug hart einfordern, dass die Finanzierung bereitsteht. Also wirklich total langweiliger und nüchterner Punkt. Macht euch vorher Hausaufgaben. Klar. Faktisch ist es das.
Kai, vielen Dank für sozusagen diesen Ausblick, zum einen über deinen, über euren Weg in dieser Spinne im Netz, könnte man vielleicht sagen. Also ihr versucht ja, die verschiedenen Akteure irgendwie gut zusammenzubringen, versucht sozusagen bestmöglich irgendwie Daten zur Verfügung zu stellen, damit irgendwie, ja, ich sag mal, irgendwie alle davon profitieren. Und genau, ich glaube, da waren viele Insights dabei, auch für ja, Buypreneure im Sinne von First-Time-Buyer, die irgendwie dann das erste Mal sich auf den Weg machen und sagen, okay, das Thema Unternehmensnachfolge ist irgendwie interessant und spannend. Wie komme ich denn da rein? Worauf muss ich achten? Was gibt es eigentlich sozusagen? Und auch diese, genau, das nochmal besser zu verstehen, Multiples als ein bisschen eine Richtlinie zu verstehen, die durchaus eine gute Datengrundlage haben, aber dann muss ich dann auch das Gehirn einschalten und natürlich eigentlich den eigentlichen Prozess natürlich dann auch wirklich durchziehen. Danke dir.
Sehr gerne. Hoffentlich ist es für den einen oder anderen interessant gewesen.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Buypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.